SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Wie wäre es, gehen Sie heute an diesem ersten Frühlingssonntag doch mal baden? Sie denken jetzt sicher, was soll das denn? Die Schwimmbäder haben geschlossen, Freibäder erst recht. Geht aber dennoch. Waldbaden nämlich. Einmal richtig eintauchen in Fichte, Eiche und Co. Tief durchatmen und das verstaubte Homeoffice hinter sich lassen. Meine Kollegin Katharina Seeburger hat das getan. Und nicht nur sie ist von dem Streifzug durch Laub und zugegebenermaßen auch etwas Matsch begeistert.
Der Waldboden hier ist sehr, sehr aufgeweicht. Es hat nämlich die letzten Tage viel geregnet. Aber jetzt macht der Regen gerade eine Pause und die Sonne kämpft sich durch die Wolken. Sie strahlt richtig schön und warm hier durch die noch kahlen Baumkronen durch. Und jetzt gehe ich mal noch weiter in den Wald rein und mache mich auf die Suche nach Leuten, die wie ich hier durch den Wald spazieren. Ah, da vorne sehe ich zwei Damen. Die frage ich jetzt doch gleich mal, was sie hier in den Wald heute getrieben hat. Hallo, ich bin vom Südwestrundfunk. Okay. Darf ich Sie fragen, warum Sie heute in den Wald gekommen sind?
Ja, weil wir ein großes Bedürfnis nach Sauerstoff und Bewegung haben. Und dass im Wald beides wunderbar möglich ist.
Machen Sie das seit Corona mehr?
Ja, muss ich schon sagen. Ich bin zwar auch vorher sehr gerne im Wald gewesen, aber ich würde sagen, ja, durch Corona deutlich mehr. Man sitzt den ganzen Tag im Homeoffice, so wie ich zum Beispiel.
Ja, genau, auch. Ich auch.
Was bedeutet Ihnen denn so der Wald?
Also ich finde es super schön. Also ich wohne so halb in Stuttgart, halb in Warschau. Und wenn ich das vergleiche, das ist unglaublich, wie viele Wälder hier in der Stadt gibt, ja, was in Warschau wir nicht haben. Deswegen gehe ich noch lieber hier im Wald spazieren.
Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Spaziergang. Tschüss. Mir sind ein, zwei Leute noch begegnet. Aber die wollten nicht mit mir sprechen. Ich glaube, die wollten einfach ihre Ruhe hier im Wald genießen. Und das versuche ich jetzt auch noch. Ich höre den Vögeln hier zu, die hier zwitschern. Und lass die Seele beim Spazierengehen im Wald baumeln.
Genau, eigentlich geht man ja auch in den Wald, um seine Ruhe zu haben. Heute ist der Tag des Waldes, der aber auch daran erinnern soll, dass wir gut auf diese Ressource Acht geben sollen. Das war wirklich eine Sensation. In Israel, da haben sich die Archäologen diese Woche ein Loch in den Bauch gefreut. Denn sie haben in einer Höhle in der Nähe des Toten Meeres Teile einer 2000 Jahre alten Schriftrolle entdeckt. 2000 Jahre alte Bibeltexte. Und man muss wirklich den Hut ziehen. Die Forscher haben wie Goldsucher Staub und Geröll in der Höhle durch Siebe geschüttelt, um dann kleinste Papierfetzchen aus diesem Dreck herauszuziehen. Mehr weiß Korrespondent Benjamin Hammer.
Ein Reporter des Senders Kahn konnte die Höhle bereits besuchen. Sie liegt im Gebirge, das vor dem Toten Meer steil in die Höhe ragt. Extrem heiß und trocken ist es in der Gegend. Perfekte Bedingungen, damit Gegenstände Jahrhunderte und sogar Jahrtausende überdauern. Die Fragmente der Schriftrolle sind mit Bibeltexten auf Griechisch versehen. Das sind die Dinge, die ihr tun sollt, steht dort unter anderem. Sagt untereinander die Wahrheit, fällt Urteile, die dem Frieden dienen. Die Fragmente der Schriftrolle sind etwa 2000 Jahre alt. Sie stammen aus der Zeit des jüdischen Bar Kochba-Aufstandes gegen das Römische Reich. Die Funde lagen in der sogenannten Höhle des Horrors. Sie ist nur extrem mühsam mit Seilen zu erreichen. In der Höhle wurden einst 40 Skelette von Schutzsuchenden aus der Zeit des Aufstandes gegen die Römer gefunden. Seit 2017 durchkämmt die israelische Antikenbehörde systematisch die Region. Sie will möglichen Dieben damit zuvorkommen. Die israelische Antikenbehörde glaubt, dass die nun gefundenen Schriftstücke nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung sind. Israel Hasson, der Chef der Behörde, spricht auch von einem Weckruf für den Staat. Er forderte die israelische Regierung auf, mehr Geld für die Rettungsaktionen zur Verfügung zu stellen, damit das, was aktuell noch in den Höhlen der judäischen Berge liegt, nicht in die falschen Hände gelangt.
Join the Climate Strike. Mach mit beim Klimastreik. Mit diesem Schild stand Greta Thunberg vor 2 Jahren auf dem Petersplatz in Rom. Und es kam tatsächlich zum Händeschütteln und kurzem Austausch mit dem Papst. Franziskus hat sie ermuntert, weiterzumachen. Er selbst schlägt mit seiner Umweltenzyklika im Prinzip in dieselbe Kerbe. Es muss sich eben drastisch was ändern in Sachen Klimaschutz. Und so sind nun die Churches for Future mit im Boot, auch die evangelischen Gemeinden. Am Freitag haben sie bundesweit mit verschiedenen Aktionen auf eine radikale Umkehr gedrängt. Keine leeren Versprechungen mehr, lautet die Forderung. Jan Teufsen hat die Churches for Future Aktion in Trier beobachtet.
Es ist nicht zu spät.
Dass sich Klimabewegung und Kirchen nahestehen, ist in Trier auf den ersten Blick sichtbar. Denn die Kundgebung von Fridays for Future findet wieder auf dem Domfreihof statt. 170 Demonstrierende sind im Schatten des Doms versammelt. Etwa ein Dutzend von ihnen engagiert sich in den Kirchen. Es sind junge Menschen Mitte 20, die am Rand stehen und Stofftransparente mit dem Aufdruck Churches for Future hochhalten.
Wir als BDKJ und die Jugendverbände ist eben einfach wichtig, dass wir unsere Schöpfung bewahren und auch weiterhin gut zusammenleben können.
Die Zeichen sind unübersehbar und natürlich engagieren wir uns dann gerne auch als katholische Kirche. Ich glaube, dass es vielleicht bei älteren Vertretern einen gewissen Druck ausgelöst hat, sich da klar zu positionieren. Und unser Bistum Trier gerade ist da auf einem sehr guten Weg.
Das kann jeder und jeder mitmachen, auch wir als Kirchen. Die einen fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die anderen sorgen dafür, dass Solarstrom aufs Dach kommt. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Und dafür stehen wir, dass wir für die Bewahrung der Schöpfung eintreten.
Sagt der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Trier, Jörg Weber. 2018 hat sich das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit gegründet. Viele Landeskirchen und Bistümer, Hilfs- und Jugendwerke machen mit und solidarisieren sich mit der Fridays for Future Bewegung. Der Generalvikar des Bistums Trier, Ulrich Graf von Plettenberg.
Es geht mir hier auch gar nicht darum, sozusagen für Nachwuchs zu sorgen. Es geht ums Leben und um die Zukunft des Lebens. Ohne Schöpfung, ohne Natur, ohne Umwelt ist das Leben nicht möglich. Und darum geht es den Jugendlichen hier und darum geht es uns als Kirche.
Dass sich Kirchenmitglieder an ihre Seite stellen, kommt bei den Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten in Trier gut an.
Als die Kirche sich das erste Mal mit uns solidarisiert hat, waren wir auch erstmal so ein bisschen kritisch. Okay, was ist, wenn die da jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Predigt oder sowas machen auf der Bühne? Aber persönlich habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie eine Instrumentalisierung würde oder sowas.
Ich denke auch, dass die Kirche Leute erreicht, die wir als Fridays for Future nicht erreichen.
Ich persönlich bin zwar Atheistin, aber ich begrüße jede Person, die sich im Kampf für eine gerechte Welt und eine klimafreundliche Welt einsetzen möchte. Und da ist es erstmal egal, welchen Glauben man hat, solange wir hier alle zusammenstehen und für das Gleiche kämpfen.
Sexualisierte Gewalt in der Kirche, ein dunkles Kapitel, das vor allem die katholische Kirche betrifft, könnte man meinen. Aber Missbrauch ist schon lange auch ein Thema der evangelischen Kirche. In den 50er und 60er Jahren kam es zu Übergriffen in den Kinderheimen der Diakonie. Die evangelische Landeskirche in Württemberg wurde darüber hinaus auch mit Hinweisen konfrontiert, dass es ähnliche Fälle auch in den kirchlichen Internaten und Seminaren gegeben hat. Wie das möglich sein konnte, soll jetzt eine Studie der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Ulmer Universität untersuchen. Claudia Barthe weiß mehr darüber.
Hauptsächlich wird sich die Studie mit den Taten eines einzigen Mannes beschäftigen. Ein Unternehmer und Mäzen der Landeskirche soll seine Position mehrere Jahre lang dazu genutzt haben, Kindern und Jugendlichen gegenüber sexuell übergriffig zu werden. Zu den Taten soll es in den 50er und 60er Jahren in den evangelischen Internaten in Blaubeuren und Mollbronn gekommen sein, außerdem auf Reisen des Stuttgarter Hymnuschores und bei Freizeiten auf dem CVJM-Gelände in Esslingen. Ursula Kress von der Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt der Württembergischen Landeskirche.
Das Besondere an dieser Studie ist tatsächlich die Perfidität, mit der dieser Täter vorgegangen ist, weil er eben auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Institutionen sozusagen sein Klientel geworben hat für seine Praktiken.
Die Opfer waren ausschließlich Jungen. Aufmerksam wurde die Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt erst vor einigen Jahren, als sich ein ehemaliges Mitglied des Hymnuschores meldete und seine Geschichte erzählte. Erst dadurch kam der Verdacht auf, dass es noch mehr Vorfälle geben könnte, in verschiedenen Institutionen. Wie viele Betroffene es gibt, ist noch unklar. Mehr als 20 Hinweisgeber haben sich bisher gemeldet. Der Mäzen, der inzwischen verstorben ist, hatte offenbar einen Helfer. Wer noch involviert war oder davon wusste, das soll die Studie nun genauer untersuchen. Damit hat die Landeskirche die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm beauftragt. Die Untersuchung ist auf 3 Jahre angelegt.
Wer hat da auch was vertuscht? Wer hat da auch Informationen zurückgehalten? Wer waren die Personen, die auch zugeguckt haben, dass sowas auch möglich war? Wer hat weggeguckt?
Genauer untersucht werden soll auch, welche Strukturen dazu beigetragen haben, die Taten zu ermöglichen. Und was konkret verändert werden muss, damit Kinder und Jugendliche in kirchlichen Einrichtungen besser geschützt werden können. Denn Mitwisser gab es, sagt Ursula Kress, das ist sicher.
Click and Collect, das kennen wir inzwischen alle, diese Zauberformel. Und sie hat tatsächlich etwas Magisches, jedenfalls was den Mittagstisch der Diakonie in Mannheim betrifft. Da kochen Ehrenamtliche eigentlich schon seit Jahren immer dienstags. Für Leute, die nicht kochen können oder wollen, oder auch für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel, denn gegen eine kleine Spende bekommt jeder etwas zu essen. Wegen Corona kann augenblicklich niemand mehr hereinkommen, weshalb das Essen jetzt in Tüten aus dem Fenster gereicht wird. Click and Collect eben. Aber es gibt auch immer noch ein nettes, freundliches Wort dazu. Und so entwickelt sich dann doch der ein oder andere kleine Austausch. Susanne Blank hat sich den Mittagstisch to go aus der Nähe angeschaut.
Hallo, schön, dass wir Sie sehen. Guten Tag.
Zwei Ehrenamtliche stehen an den Fenstern des großen Gemeindehauses und lehnen sich raus, um zu sehen, wer als nächstes kommt. Schon von Weitem sieht man Heide Lederer, eine ältere Dame mit Rollator, neben ihr Frau Papst. Sie kommen langsam zum Fenster. Die beiden kennen sich von hier, vom Mittagstisch, und haben sich angefreundet.
Sie holt mich immer so ein bisschen ab oder guckt, wann ich komme. Und dann gehen wir miteinander daher. Und jetzt gehen wir noch zu einer anderen Freundin, die leider nicht mehr so laufen kann. Und der habe ich jetzt Essen mitgenommen. Und da machen wir jetzt klack, klack, klack, klack, nur ein bisschen schnackel, schnackel. Und dann trennen wir uns wieder.
Die Freundinnen telefonieren auch mal miteinander, sprechen über ihre Probleme, sagt Heide Lederer. Denn gerade jetzt, während Corona, ist die Einsamkeit sehr groß.
Das ist eine Katastrophe. Es ist also jeder Kontakt so ziemlich abgebrochen. Man hat Gott sei Dank Telefon und Fernsehen. Ohne diese beiden Produkte, also da hätten wir uns sicher schon was getrunken.
Am Fenster trifft man sich und hält mal ein Schwätzchen. Die meisten sind finanziell nicht auf das Essen angewiesen. Sie spenden viel beim Abholen. Es geht einfach ums Gemeinsame.
Ach, jetzt kommt meine andere Freundin.
Es wird viel gelacht und gewitzelt. Heute gibt's Schinkennudeln. Die Gäste freut es.
Ich bin sehr froh, dass man hier sein Essen holen kann, weil alles sehr gut schmeckt. Und die Leute sind alle sehr freundlich und ich brauche dann an diesem Tag nicht zu kochen.
Sehr gut gekocht, also Hut ab, die müsste ewig leben. Aber ich bete jetzt, dass sie mit dem Dracula verwandt sind.
Das ist doch prima mit den Fenstern, so wie McDonald's. Das stimmt doch, fährst mit Auto ran, kommst, bestellst und fertig.
Der Mann kommt schon seit Jahren hierher. In seinem Fall ist das Auto eben der Rollator. Normalerweise essen die Senioren zusammen im Gemeindehaus. Jetzt gibt es eben die Tüten aus dem Fenster. Die Idee hatten die Ehrenamtlichen selbst. Ihre Arbeit weiter ruhen zu lassen, das ging einfach nicht, sagt Linde Lehmann.
Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen, weil wir es gern machen.
Sie ist schon von Anfang an dabei, seit fast 10 Jahren. Die Ehrenamtlichen kaufen ein, kochen und packen die Tüten.
Ich habe gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder und habe gesagt, ich will was machen, was dafür abgeben. Das ist mein Motto und das ist bei den meisten Leuten, die hier sind. Die wollen einfach was abgeben, weil es uns gut geht.
Zu normalen Zeiten essen 60 bis 80 Leute hier zusammen. Momentan kommt nur rund die Hälfte ans Fenster. Aber Linde Lehmann ist sicher, sobald sie wieder richtig aufmachen dürfen, wird es so sein wie früher.
Die Leute kommen wieder. Als wir im Frühjahr letztes Jahr zugehabt haben, und dann hat sich die dritte Woche haben wir alle wieder gehabt.
Noch vorstellen, Tausende von Leuten in einem Stadion Abstand halten, das ist ja jetzt schon seit Monaten das Gebot der Stunde. Aber wie soll man in einer kleinen Wohnung Abstand halten, wenn die Luft plötzlich gefährlich flimmert? Bei dauerhaftem Krisenmodus, da liegen die Nerven öfter mal blank. Und leider rutscht manchem Mann schon mal die Hand aus. Die Partnerschaftsgewalt war immer schon ein Thema in Deutschland. Doch Corona hat dazu geführt, dass die Anfragen bei den Frauenhäusern deutlich gestiegen sind. Hass und Gewalt gegen Frauen. Die Pandemie hat da einiges aus dem Lot gebracht und nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und das zeigt jetzt die UN-Vollversammlung in New York. Das Treffen erinnert an die Weltfrauenkonferenz in Peking vor 25 Jahren. Und es begann erst einmal mit einer grundsätzlichen Bilanz.
Die Message der ersten Vizepräsidentin der USA ist klar. Ihr Land ist bei den Frauenrechten wieder auf Kurs, sagt Kamala Harris.
The status of women
is the status of democracy.
Der Status der Frauen spiegelt den Status der Demokratie. Fehlen die Frauen in Entscheiderrollen, ist die Demokratie fehlerhaft. Beteiligen sie sich, stärkt das die Demokratie.
Strengthens democracy.
Genau darum geht es diesmal speziell bei der UN-Frauenrechtskommission. Frauen in politischen Führungspositionen. Noch stoßen viele an die gläserne Decke. Lediglich 22 Länder haben weibliche Staats- und Regierungschefs. Nur ein Viertel der Parlamentarierinnen weltweit sind Frauen. In 12 Ländern gibt es bis heute keine einzige Ministerin. Die Gründe sind vielfältig, sagt Harris. Wenn Frauen daran gehindert werden, eine Gesundheitsversorgung zu bekommen, wenn sie keine sichere Lebensmittelversorgung haben, wenn Frauen häufiger in Armut leben und mehr vom Klimawandel betroffen sind, dann ist es auch schwerer für sie, an Entscheidungen teilzuhaben. Ihr Land mache zwar Fortschritte, doch habe es auch noch einen Weg zu gehen, sagte die Vizepräsidentin bei ihrem ersten Auftritt vor einer Veranstaltung der Vereinten Nationen. Dort sind die USA seit dem Regierungswechsel wieder aktiv mit neuen Schwerpunkten dabei, nach einer Zeit, in der die Trump-Regierung die Rechte von Frauen auch in den USA beschnitten hatte, etwa beim Thema Sexualität und Abtreibung. Ein Thema, das auch Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ansprach. Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist die verbreitetste Menschenrechtsverletzung. Weltweit ist eine von 3 Frauen schon mal in ihrem Leben geschlagen worden, sexuell missbraucht oder anderweitig misshandelt worden.
Or otherwise abused in her lifetime.
Besonders in Zeiten der Pandemie müsse das Problem sichtbarer gemacht werden, denn sie habe die Situation von Frauen noch einmal drastisch verschlechtert. Wirtschaftlich und gesellschaftlich, wiederholte auch UN-Chef Antonio Guterres. Covid-19 sei eine Krise mit einem Frauengesicht.
Covid-19 is a crisis with a woman's face.
Der Wiederaufbau müsse deshalb genutzt werden, um aufzuräumen mit solchen Ungleichheiten. Das betonte auch die stellvertretende Präsidentin der UN-Frauenorganisation UN Women, Anita Bhatia.
We will not be able to secure.
Wir können Frauen keinen angemessenen Platz am Tisch sichern, bevor wir Gewalt gegen Frauen radikal bekämpfen. Die Weltgemeinschaft müsse in dieser Sache ambitionierter sein. Doch die Lage sei schwieriger geworden, warnte die deutsche Frauenministerin Giffey. Es gibt nicht länger einen gemeinsamen internationalen Konsens im Kampf für mehr Frauenrechte. Einige Länder schrauben sogar ihre gemachten Fortschritte auf diesem Gebiet wieder zurück. Das ist nicht akzeptabel.
Jahrzehntelang haben wir sie bei uns in SWR1 Sonntagmorgen gehört. Aber nicht nur bei uns, auch in den anderen SWR-Hörfunkwellen hat die evangelische Rundfunkpfarrerin Luzi Panzer das Kirchen- und Weltgeschehen begleitet. Verkündigung nennt man das eigentlich, aber wie eine von der Kanzel geführte Predigt hörten sich die Anstöße und die Morgengedanken von Luzi Panzer tatsächlich nicht an. Jetzt geht sie nach geschätzt mindestens 1500 Radioandachten in den Ruhestand. Eine gigantische Zahl, liebe Frau Panzer. Gab es da eigentlich auch mal die berühmte Angst vor dem weißen Blatt Papier?
Also in den ersten 2-3 Jahren, als ich das gemacht habe schon, da habe ich immer wieder gedacht, meine Güte, wo soll mir jetzt noch was einfallen? Aber später dann gar nicht mehr, weil ich gemerkt habe, es sind die ganz kleinen Dinge, die einem im Alltag so begegnen, die immer wieder eine Erfahrung sind, mit der ich ja irgendwie umgehen muss. Und da ich Christin bin und an Jesus Christus glaube, habe ich die immer mit meinem Glauben irgendwie versucht zu bewältigen. Und da sind mir eigentlich nie die Themen ausgegangen.
Als Pfarrerin in der Kirche, da hat man ja meistens so ein direktes Gegenüber gleich in der Kirche. Man hat eine Gemeinde und man kennt sich, man kennt auch die Nöte. Als Rundfunkpfarrerin ist das ja etwas anders. Haben Sie trotzdem so eine Art Hörerinnen- und Hörergemeinde gehabt?
Also die vielen, wirklich Hunderttausende, die das morgens gehört haben, da kann man sicher nicht von einer Gemeinde reden. Es gab aber Einzelne, die immer wieder geschrieben haben, von denen ich wusste, die hören und die hören. Es gab auch Menschen, die gesagt haben, und ich schicke das dann immer noch meiner Mutter, weil ich das so gut finde. Oder es gab Schulleiter, vor allem nach so Katastrophenbeiträgen, die wir manchmal gemacht haben, die haben gesagt, ich muss da morgen eine Veranstaltung in meiner Schule machen zu diesem Thema, zum Beispiel nach dem Amoklauf in Winnenden. Und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Darf ich nicht das sagen, was Sie heute Morgen im Radio gesagt haben. Und so gesehen war das dann schon eine gewisse Gemeinde, die auch das nochmal weitergegeben hat, was ich im Radio gesagt habe.
Sie haben also nicht nur irgendwo ins Off gesprochen, Sie haben ein Feedback bekommen, wahrscheinlich nicht nur Positives.
Nein, nicht nur Positives, aber viel Positives und sehr Qualifiziertes. Wenn man als Pfarrer in der Kirche predigt, dann stehen oft am Ausgang die Menschen und sagen, sie haben aber schön gesprochen heute. Das ist sehr wenig differenziert. Im Radio sagen die Leute schon, das hat mir aus dem und dem Grund gut getan, was sie da gesagt haben. Es gibt aber auch natürlich die, die entweder nicht einverstanden sind mit dem, was ich gesagt habe, und vor allem die, die sagen, jetzt bin ich schon aus der Kirche ausgetreten und morgens vor den Nachrichten werde ich immer noch von irgendeiner Pfarrerin oder einem Pfarrer belästigt. Warum ist das eigentlich so? Das fand ich dann immer sehr bedauerlich, dass es da Leute gibt, die so wenig Toleranz haben, für 3 Minuten auch mal was zu hören, was ihnen nicht selber in den Kram passt.
Für Sie wird dieser Abschied vom Rundfunk ja eine Zäsur sein. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und Sie haben bei Ihrem offiziellen Abschied jetzt an diesem Donnerstag von Schwellenängsten gesprochen, auch von Ihren eigenen Schwellen, die Sie jetzt beim Ruhestand übertreten müssen. Wie fühlt sich das für Sie an?
Also im Moment fühlt es sich wirklich noch sehr befreiend für mich an. Ich habe das jetzt über Jahrzehnte gemacht und ich finde, es ist jetzt auch genug und es wird auch Zeit, dass mal andere Stimmen und andere Impulse da im Radio kommen. Im Moment finde ich es auch sehr befreiend, dass ich nicht mehr immer warten muss, kommt da noch irgendeine Katastrophe, irgendein Amoklauf, so etwas, wo ich dann aktuell Bezug nehmen müsste. Das finde ich toll. Aber ich sehe natürlich auch, dass ich das ja noch gar nicht ermessen kann, wie es wird. Und dass ich nicht weiß, wie es mir in 4 Wochen geht, wenn dieses Urlaubsgefühl mal vorbei ist und ich eher den Eindruck habe, das ist jetzt, wie soll ich sagen, der Rest meines Lebens.
Aber so ganz können Sie es ja doch nicht lassen. Wir werden Sie zwar im Rundfunk nicht mehr hören, aber als Autorin noch erleben.
Ja, ich werde für das Evangelische Gemeindeblatt in Württemberg eine wöchentliche Kolumne schreiben, abwechselnd mit einem Kollegen. Da freue ich mich sehr drüber. Das hat auch schon im Februar angefangen. Das machen wir weiter. Das gibt auch eine Möglichkeit, mit Lesern in Kontakt zu kommen über Facebook. Das ist eine schöne Sache. Und außerdem betreue ich mit einem anderen Kollegen die Calva Predigten Online. Das ist ein Online-Portal mit Predigten für Prediger und Pfarrer, die nicht dazu kommen, eine eigene Predigt zu machen.
Dann bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen. Luzi Panzer, nach mehr als 25 Jahren schlägt die Rundfunkpfarrerin jetzt für sich ein neues Kapitel auf. Es ist kein Ende in Sicht. Nach seinem Putsch geht das Militär in Myanmar nach wie vor unerbittlich gegen die Demonstranten vor. 235 Menschen sind seit Anfang Februar von den Sicherheitskräften getötet worden. 2300 wurden verhaftet. Und weil die Polizei immer rabiater und willkürlicher vorgeht, hat sich die Taktik der Demonstranten verändert. Es gibt immer häufiger kurze Blitzaktionen. Fischer, die beim Vorbeifahren ein Plakat hochhalten, ein Meeting mit Kerzen in der Nacht. Der Widerstand ist vielfältig, das sind junge Leute, aber es ist auch ein ziviles Netzwerk von Ärzten, Bankern, Eisenbahnern. Mit dabei auch buddhistische Mönche. Lena Bodewein über den religiösen Protest in Myanmar. Seit der Widerstand gegen den Militärputsch begonnen hat, seit Anfang Februar, gehen auch buddhistische Mönche in Myanmar auf die Straße. Als Menschen und als religiöse Führer müssen sie allen helfen, die leiden und die Hilfe brauchen, sagt einer von ihnen. Denn wir sind alle eins.
Darum marschieren wir täglich auf den Straßen. Wir beten und singen. Wir drücken unsere Ablehnung des Militärs aus. Und wir beten für die, die leiden. Wir zeigen, dass wir keine Diktatur wollen, sondern Demokratie.
So der Mönch U Mandala Lingaria aus Mandalay im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. In dieser Woche hat der buddhistische Mönchsrat Myanmars, das Sangha Mahanayaka, die Militärjunta aufgefordert, das Blutvergießen zu beenden. Die hochrangigen buddhistischen Führer haben eine bewaffnete Minderheit der Folter und des Mordens beschuldigt. Und vor allem haben sie sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Ein bedeutender Schritt, den Mönche wie U Mandala Lingaria begrüßen.
Das Sangha ist eine alte Organisation, eine religiöse Institution, die seit den alten Königreichen mit ihren Pagoden und Klöstern existiert. Sie haben Einfluss und haben in der Geschichte Myanmars immer eine wichtige Rolle gespielt.
Die sogenannte Safran-Revolution von 2007 wurde maßgeblich von buddhistischen Mönchen mitgetragen. Diesmal treten auch die anderen Religionsgruppen in Myanmar deutlich für den Frieden ein. Da sind Geschichten, wie Aktivisten in einem Hindu-Tempel Zuflucht finden. Da sind Bilder, wie die Ordensschwester Ann Rose Nutong auf Knien die Polizisten abhalten wollte, einen Protest gewaltsam aufzulösen. Und der Papst sagte daraufhin: Auch ich kniee auf den Straßen von Myanmar und sage, beendet die Gewalt. Auch ich öffne meine Arme und sage, lasst den Dialog siegen. Der Erzbischof von Yangon, Kardinal Charles Bo, ruft zu einem weltweiten Gebet für Versöhnung in Myanmar auf.
But they were met with bullets, beatings, bloodshed and the grief.
Denn da sind Pistolenkugeln, Schläge, Blutvergießen und Kummer. So viele sind auf unseren Straßen verwundet oder getötet worden. Auch in unseren ethnischen Staaten, auch dort, wo es seit Jahren einen Waffenstillstand gibt, greift das Militär wieder Zivilisten an, vertreibt Tausende und lässt eine humanitäre Krise eskalieren. Und in diesen dunklen Zeiten müssen wir als Kirche Zeuge sein, ein Instrument für Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung.
Beten ist das eine. Der Mönch U Mandala Lingaria erzählt, dass in seinem Kloster Aktivisten über Nacht Schutz suchen. Andere Menschen bringen Essen und Wasser, um der Bewegung des zivilen Ungehorsams zu helfen.
Modeschau in Brisbane, Fashion Week in London. Die 24-jährige Madeleine Stewart hat es geschafft. Trotz Down-Syndrom hat sie sich ihren Platz als Model auf dem Laufsteg erobert. Und sie ist längst nicht die Einzige. Die 19-jährige Ellie Goldstein, eine junge Frau mit Trisomie 21, wirbt für Gucci Beauty. Und auch bei uns gibt es im Fernsehen und auf der Bühne Künstlerinnen und Künstler mit dieser Behinderung. Oder ist es vielleicht gar keine Behinderung? Heute ist Down-Syndrom-Tag. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Erfolgsgeschichten natürlich die Leute begeistern. Claudia Heinkel von der Fachstelle für Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin im Diakonischen Werk Württemberg beschäftigt sich viel mit Fragen rund um das Down-Syndrom. Frau Heinkel, Menschen mit dieser Behinderung modeln, Schauspielern singen und sie sind damit, wie es scheint, öffentlich präsent. Also doch eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Warum brauchen wir dann noch so einen Tag?
Ja, da würde ich jetzt sagen, ja, das sind einzelne tolle Beispiele. Es hat sich auch viel getan in den Medien. Da sind Menschen mit Down-Syndrom viel präsenter als vor 30 Jahren. Da gab es das ja doch gar nicht. Aber im Alltag ist es natürlich nochmal ein ganz anderes. Und da sind die Einschränkungen und die Mühsal und die Gesellschaft, die eben nicht inklusiv ist, da gibt es schon einen großen Gap.
Also da gibt es einen großen Nachholbedarf.
Ja.
Trisomie 21, welche Vorstellungen haben eigentlich die Leute so geläufig beim Down-Syndrom immer noch im Kopf? Wie werden die Betroffenen wahrgenommen?
Also ich kann sagen, in der Beratung, da erlebe ich, dass fast alle werdenden Eltern unglaublich große Angst haben vor einem Kind mit Behinderung. Und Down-Syndrom ist das Bild für ein Kind mit Behinderung. Und da ist die Angst, dass das normale Familienleben ausgesetzt ist, dass die Partnerschaft nicht hält, dass die Geschwisterkinder zu kurz kommen, dass das Kind mit Down-Syndrom diskriminiert wird in dieser Gesellschaft und so weiter. Die wenigsten haben direkten Kontakt, weil das eben im Alltag nicht so einfach ist. Die wenigsten wissen dann auch, was auf sie zukommen könnte und haben eine Vorstellung davon, wie geht denn Kindererziehen mit Down-Syndrom? Und das macht so ein bisschen deutlich diese zwiespältige oder diese disparate Entwicklung.
Wie sehen sich denn die Betroffenen selbst? Also ich habe zum Beispiel von Menschen mit diesem Bild, Krankheitsbild, sagen, hören, sie haben gar keine Krankheit. Ja, also wie spricht man denn jetzt korrekt darüber?
Menschen mit Down-Syndrom sind nicht krank. Sie haben eine Chromosomenbesonderheit. Sie sind auch nicht geschädigt. Die Menschen mit Down-Syndrom sagen, wir haben eine Genvariante und wir sind normal. Eigentlich.
Dann müsste man eigentlich auch davon ausgehen können, dass diese normalen Kinder auch ganz normal im Schulbetrieb mitlaufen, im Kindergarten. Aber das ist ja doch nicht der Fall. Es gibt spezielle Werkstätten, spezielle Einrichtungen. Man begegnet ihnen nicht zwangsläufig, Sie haben es schon gesagt. Wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir immer von Inklusion sprechen?
Je nach Standort der Antwortenden kann man jetzt sagen, wir sind mittendrin im Prozess oder wir sind noch relativ am Anfang. Die Corinna Rüffer, die grünen behindertenpolitische Sprecherin da im Bundestag, hat gesagt, wir sind noch außerordentlich ungeübt im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Und das würde ich auch so sehen.
Das heißt, was ist aus Ihrer Sicht da jetzt das dringendste Problem oder das erste Problem, das man mal angehen muss?
Ich glaube, wir müssen im Grunde unsere Haltung ändern. Und solange wir entweder mit Bewunderung die Menschen auf den Sockel stellen und es wunderbar finden, wie glücklich sie sind.
Dieses tolle Model so, eben, ne? Mhm.
Ja, oder diese Kämpfe im Alltag um so ganz Praktisches. Wir haben Kämpfe um Hilfsmittel, die ihre Kinder brauchen und die ihnen zustehen auch. Und das ist schon auch etwas Würdeloses in unserer Gesellschaft.
Da besteht also noch eine Menge Handlungsbedarf, würde ich sagen. Menschen mit Down-Syndrom, wie ihr Alltag aussieht, das zeigt unsere Reportage gleich. Tatsache ist, sie wollen einfach an unserer Gesellschaft teilhaben, einer von uns sein. Welt-Down-Syndrom-Tag ist heute. Vielleicht braucht es diesen Tag bald nicht mehr, denn es gibt einen Bluttest, mit dem man schon vor der Geburt herausfinden kann, ob ein Kind Trisomie 21 hat. Und womöglich, so ist die Befürchtung, kommt so ein Kind dann gar nicht mehr auf die Welt. Was bedeutet es eigentlich, mit Down-Syndrom zu leben? Ich merke das gar nicht mehr, erzählt eine Betroffene im Internet. Andere finden es cool. Viele leben sehr eigenständig, andere wiederum brauchen viel Unterstützung. Mein Kollege Utku Pasakaya hat Nele kennengelernt. Sie lebt in Kirchheim unter Teck und ohne ihre Mutter geht fast nichts.
Die 15-jährige Nele ist gerne auf dem Spielplatz. Sie sitzt auf einem Karussell, das ihre Mutter schwungvoll dreht. Dass Nele nicht sprechen kann, liegt nicht am Down-Syndrom, sondern an einer zu spät erkannten Stoffwechselerkrankung. Die führte zu einer geistigen Behinderung. Hinzu kommt bei Nele noch ein Tumor. Neles Down-Syndrom ist für ihre Mutter, Rosi Fischer, das geringste Problem.
Nele, nochmal.
Ja.
Rosi Fischer dreht wieder das Karussell.
Das ist Neles kleine Welt. Ja.
Bei anderen Kindern muss man schon sehr viel mehr bringen, dass sie Freude verspüren. Ne? Und unsere Kinder können sich wirklich an kleinen Sachen freuen und auch dranbleiben. Denn, ne?
Der Alltag mit Nele ist anstrengend und lustig, so beschreibt ihn Rosi Fischer. Man könne nichts im Voraus planen.
Weil Kinder mit Down-Syndrom haben eigentlich ihren eigenen Zeitplan und ihre eigene Schnelligkeit. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann laufen sie auf Grundeis auf. Sie müssen sich dem einfach anpassen. Ich meine, bei Nele ist es halt so, weil sie nicht nur eben das Down-Syndrom hat, sondern noch zwei andere Krankheiten, die viel massiver in unser Tagesgeschehen eingreifen. Dadurch ist es natürlich noch viel spezieller.
Tagsüber besucht Nele eine sonderpädagogische Schule. Ihre Klasse ist klein. An ihrer Seite hat sie im Unterricht eine Schulbegleiterin, Carmen Schaaf. Mit ihr kommuniziert Nele über Karten mit Zeichnungen und Emojis. So kann sie sich ausdrücken, Carmen Schaaf.
Es sind Symbole drauf, die Nele mir zeigen kann. Ich bin durstig, ich habe Hunger, ich muss auf die Toilette. Aber selbst das muss man alles eintrainieren. Und dafür ist Schulbegleitung mit dazu.
Auch wenn Rosi Fischer schon früh in der Schwangerschaft erfahren hätte, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat, sie hätte nicht abgetrieben.
Mein Mann war auch dagegen. Mein Gut, bei uns kommt der christliche Aspekt noch dazu, das muss ich sagen. Aber auch wenn ich jetzt kein Christ wäre, würde es für mich nicht in Frage kommen.
Sie sieht die möglichen vorgeburtlichen Tests auf Trisomie 21 eher skeptisch.
Ein Mensch mit Trisomie kann in unserer Gesellschaft gut bestehen, wenn man ihn lässt. Also eigentlich ist es auch ein Gewinn für die Gesellschaft. Unsere Schnelllebigkeit, die wir heute haben, wird von so einem Trisomie-Kind ganz schnell mal runtergeholt. Sie sind geerdet, sie sind basic. Und das tut auch anderen Kindern gut.
Durch ihre Mehrfacherkrankung braucht Nele viel Hilfe. Beim Essen, beim Anziehen, beim Windeln wechseln. Ein Fulltime-Job für ihre Mutter. An Berufstätigkeit ist für die Physiotherapeutin nicht zu denken. Rosi Fischer wünscht sich mehr finanzielle Unterstützung und deutlich weniger Bürokratie bei Anträgen.
Warum hat man Kinder? Ne? Der Staat möchte ja, dass wir Kinder haben. Aber wir haben ja nicht gesagt, hier, wir möchten gerne ein behindertes Kind haben, damit wir euch auf der Tasche liegen. Nur wenn wir das dann haben, dann soll man uns doch bitte auch helfen.
Das ging schnell. Erst am Donnerstag wurde das Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln veröffentlicht. Und schon gab es die ersten Konsequenzen. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese will von seinem Amt zurücktreten und hat den Papst entsprechend informiert.
Die Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff wurden freigestellt schon, und der Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff hat sich aus dem Priesterrat verabschiedet. Das scheint also etwas ins Rutschen geraten zu sein. Aber was ist mit dem Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki? Frage an meinen Kollegen Hans-Michael Ehl. Die kirchenkritische Organisation Wir sind Kirche, die fordert einen Rücktritt des Kardinals, aber danach sieht es eigentlich gerade nicht aus, oder?
Ja, im Augenblick noch nicht. Wir haben die Situation, dass das Gutachten, das veröffentlicht wurde, dem Kardinal zwar bescheinigt, dass rechtlich alles korrekt abgelaufen ist bei ihm, dass er sich keine Pflichtverletzungen hat zu Schulden kommen lassen. Aber wir haben natürlich die Situation, dass im Verlauf dieser ganzen Gutachten, Geschichten, viel Vertrauen in den Kardinal verloren gegangen ist. Es gibt Verbände, die mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten wollten, die die Zusammenarbeit auf Eis gelegt haben. Und da ist natürlich schon die Frage, ob Wölki der richtige Mann ist, der jetzt nach diesem Gutachten das Erzbistum weiter in die Zukunft führen soll.
Lässt denn eigentlich auch das Gutachten erkennen, wie die Verantwortlichen mit den Missbrauchsopfern umgegangen sind?
Ja, das lässt es, und das ist für mich der eigentliche Skandal hinter dem Skandal sozusagen, und es macht eigentlich immer noch wütend. Dieses Gutachten belegt, dass in der Hälfte der Fälle, die im Erzbistum gemeldet wurden, die Opfer überhaupt nicht gehört wurden. Also man hat praktisch in der Hälfte der Fälle die Opfer gar nicht zu Wort kommen lassen. Nun muss man natürlich bedenken, dass manchmal die Opfer auch nicht selber wirklich Kontakt haben wollen mit kirchlichen Stellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Hälfte der Fälle so gewesen ist. Also da haben die Verantwortlichen schlicht und ergreifend mit den Opfern überhaupt nicht gesprochen. Und dazu kommt, auch das belegt dieses Gutachten, der ständige Versuch der Verantwortlichen, Schaden von der Kirche abzuwenden. Also da werden Verantwortliche zitiert, ja, man soll das Ganze nicht an die große Glocke hängen, man soll den Ball flach halten. Und das macht natürlich deutlich, mit welcher Kaltschnäuzigkeit kirchliche Verantwortliche hier im Erzbistum über die teils wirklich traumatischen Berichte von Opfern einfach so drüber weggingen.
Man muss ja auch wirklich festhalten, dass die Kölner Gutachten von einem planlosen Versagen auch gesprochen haben, als sie sich die Unterlagen angeschaut haben, die da im Erzbistum vorhanden waren. Also das lässt ja tief blicken. Gab es denn darüber hinaus besonders überraschende Erkenntnisse auch bei der Vorstellung des Gutachtens?
Also für mich gibt es so ein paar Punkte, die mich einfach nur mit dem Kopf schütteln lassen. Das Gutachten hat zum Beispiel offenbart, dass es im Erzbistum Köln, wahrscheinlich auch in anderen katholischen Bistümern, ein Spitzelsystem gibt oder gab, das vorbildlich funktioniert haben muss. Also das Gutachten berichtet von einer geheimen Liste des inzwischen verstorbenen Kardinals Joachim Meissner, auf der standen vermeintlich homosexuelle Priester. Also da muss es ein System gegeben haben, dass Priester, von denen man annahm, dass sie homosexuell sind, auf einer geheimen Liste gelandet sind. Eine Liste, die Meissner Brüder im Nebel nannte. Das finde ich schon erschreckend. Und ein anderes Beispiel, Verantwortliche kannten zum Beispiel die rechtlichen Vorgehensweisen schlicht und ergreifend nicht, wenn sie mit Verdachtsfällen von Missbrauch konfrontiert wurden. Der Gutachter nannte das Dilettantismus. Das heißt, die Leute wurden nicht fortgebildet, was sie zu tun haben. Und das sind natürlich Abgründe, die auf das System Kirche oder auch auf die Personalführung ein ganz besonders schlechtes Licht werfen.
Das Erzbistum Köln hat ein Gutachten zum Umgang von Verantwortlichen mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch Geistliche veröffentlicht. Informationen waren das von meinem Kollegen Hans-Michael Ehl. Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht, sollte man meinen. Der türkische Präsident Erdogan hat da vielleicht eine andere Meinung. Denn er hat gestern erklärt, die Türkei werde sich aus dem Frauenschutzabkommen der Istanbuler Konvention verabschieden. Eine internationale Vereinbarung, die Frauen vor Gewalt schützen soll. Das hat nicht nur die Welt, sondern natürlich auch die Frauen in der Türkei fassungslos gemacht. ARD-Korrespondentin Karin Sens berichtet.
Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula.
Zieh deine Entscheidung zurück und halte dich an den Vertrag, fordert Fidan Ataşelim von der Plattform gegen Frauenmorde von Präsident Erdogan in einem Internetvideo. Frauenrechtlerinnen posten auf Twitter, sie hätten die Nacht nicht schlafen können, denn jetzt müssten Frauen noch mehr um ihr Leben fürchten. Mehr als 300 sind letztes Jahr in der Türkei ermordet worden, heißt es auf der Plattform. Viele von ihnen von ihren Ehemännern, Ex-Partnern, Brüdern oder anderen Männern aus dem nahen Umfeld. Das hat schon am Internationalen Frauentag vor knapp 2 Wochen viele auf die Straße gebracht, wie die 50-jährige Sema in Istanbul. Es wurden so viele Frauen von Männern umgebracht, vor allem in den letzten 2 Jahren. Darum müssen wir uns verteidigen. Wir treffen unsere Entscheidungen, wir leben unser Leben. Das ist unsere Straße und unser Recht. Sie fordern Freiheit. Am Frauentag in diesem Jahr waren die Demonstrationen seit langem zum ersten Mal wieder friedlich verlaufen. Frauenorganisationen haben für heute zu Protesten im ganzen Land aufgerufen gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Sie können Millionen von Frauen nicht ignorieren, sie zu Hause einsperren, aus dem Straßenbild löschen. Sie können Millionen von Frauen nicht zum Schweigen bringen. Wir werden heute auf den Plätzen im ganzen Land sein, um die Istanbul-Konvention zu verteidigen, sagt die Aktivistin Fidan Ataşilim. Konservative Politiker hatten schon länger darauf gedrungen, aus der Istanbul-Konvention von 2011 auszusteigen. Sie sahen die traditionellen Familienstrukturen in Gefahr. Auch Präsident Erdogan scheint die Frauen lieber am Herd als auf der Straße oder im Büro sehen zu wollen. Am Internationalen Frauentag sagte er:
Kadın en başta annedir ve çocuğun ilk vatanıdır.
Die Frau sei vor allem Mutter und für die Kinder da. Erdogan verspricht allerdings auch immer wieder, gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Beispielsweise gibt es eine App, über die Frauen die Polizei direkt alarmieren können. Sie wurde hunderttausende Male heruntergeladen. Gülsüm Kaff von der Plattform gegen Femizide berichtet, dass Frauen vor allem seit der Corona-Pandemie mehr Gewalt zu Hause aushalten müssen. Ausgerechnet im Pandemiejahr schnürt man uns die Luft zum Atmen ab. Sie beschließen etwas, wodurch wir noch mehr Schutz verlieren. Das können wir niemals akzeptieren. Die Täter würden oft gar nicht oder viel zu milde bestraft, kritisieren Aktivistinnen. Das Signal an sie könnte jetzt fatal sein. Familienministerin Selçuk hält auf Twitter dagegen, das Justizsystem der Türkei sei stark genug, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Die Aktivistin Nurşin İnal ist wütend über den Schritt der Türkei raus aus der Istanbul-Konvention. Wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass die Istanbul-Konvention angewandt wird. Wenn man das gemacht hätte, würden heute Tausende von Frauen noch am Leben sein. Jede türkische Frau ist sich dessen bewusst und kämpft mit uns für die Konvention, weil sie weiß, dass sie ihr Leben schützt. Darum werden wir auch niemals aufgeben.
Asla vazgeçmeyeceğiz.
Manchmal hat man das Gefühl, die katholische Kirche bemüht sich nicht gerade um Sympathiepunkte. Das Thema sexualisierte Gewalt, vor allem der Umgang damit, stößt auf breiter Front auf Kopfschütteln, Ablehnung und auch Wut. Und jetzt kommt noch die Absage aus dem Vatikan hinzu. Eine Segnung homosexueller Paare ist ausgeschlossen. Dabei sollen die Ortskirchen laut Franziskus auch durchaus eigenständige Entscheidungen treffen dürfen. Und in den Bistümern wurde beim Thema Segnung homosexueller Paare gerade sehr gründlich nachgedacht. Entsprechend groß war der Unmut in den Bistümern. Nicht in allen, aber in vielen. Ist der Vatikan also mit seiner Erklärung über das Ziel hinausgeschossen? Dazu ein Kommentar von Ulrich Pick.
Gleich zu Anfang eine Klarstellung. Bei der Note aus Rom geht es nicht um die Ehe, die in der katholischen Kirche ja ein Sakrament ist, sondern schlicht um die Segnung einer Beziehung. Und Segnungen gibt es in der katholischen Kirche eine ganze Menge. Es gibt Häusersegnungen, wie wir sie von den Sternsingern kennen. Es gibt Fahrzeugsegnungen für Flugzeuge, Schiffe und Autos. Es gibt Feldersegnungen. Ein Segen ist ein Zuspruch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und für den Zuspruch Gottes ist nun mal die Kirche zuständig. Weshalb ich mich frage, warum bekommen eigentlich Häuser, Fahrzeuge und Felder fraglos einen kirchlichen Segen und zwei homosexuelle Menschen, die sich lieben und einen Zuspruch für den gemeinsamen Weg wünschen, nicht? Hier hat sich die katholische Glaubenskongregation in einen Widerspruch verheddert, der meiner Meinung nach theologisch nicht haltbar ist. Dass sich deshalb homosexuelle Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, die Kirchensteuer zahlen und in ihrer Kirche hoch engagiert sind, verärgert zurückziehen, kann ich gut verstehen. Hinzu kommt, dass der Vatikan als Weltkirche mit seiner Entscheidung zahlreichen autoritären Ländern eine Art Rechtfertigung liefert, weiterhin Homosexuelle zu diskriminieren. Es ist also dringend nötig, dass die katholische Kirche ihren Widerspruch auflöst und Segnungen für homosexuelle Paare befürwortet. Denn dann könnten nicht nur engagierte homosexuelle Katholikinnen und Katholiken, die sich jetzt von Rom massiv ausgegrenzt sehen, ihre spirituelle Heimat behalten. Es könnte die katholische Kirche selbst ein weltweites Zeichen setzen gegen Homosexuellenfeindlichkeit.
Hauptsache gesund. Werdende Eltern haben in der Regel nur diesen einen Wunsch, wenn es um ihr Kind geht. Und zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen sorgen dafür, Komplikationen in der Schwangerschaft möglichst früh zu erkennen. Dazu könnte bald ein Bluttest gehören, mit dem man herausfinden kann, ob ein Ungeborenes das Down-Syndrom hat. Ein Test, der dann sogar von der Krankenkasse übernommen wird. Claudia Heinkel von der Fachstelle für Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin im Diakonischen Werk Württemberg ist mit dem Thema befasst. Frau Heinkel, der Test, der soll nur in begründeten Einzelfällen bei einer Risikoschwangerschaft und auch nach einer ärztlichen Beratung angewendet werden. Sie haben aber dennoch Bedenken, dass es jetzt nicht beim Einzelfall bleiben könnte. Warum?
Also der Test ist ja aus verschiedenen Gründen als Kassenleistung sehr umstritten. Eine Kassenleistung hat ja eine besondere Botschaft und auch eine Bedeutung für die Versicherten. Das würde bedeuten, dass es im Grunde eine Reihenuntersuchung auf das Down-Syndrom gibt. Etwas, was wir als Gesellschaft bisher nie so wollen. Und das ist die große Befürchtung im Moment. Und die ärztlichen Berufsverbände prognostizieren, dass mit diesem Beschluss 70, 80, 90% der Schwangeren diesen Test als Kassenleistung nutzen werden. Und das hat eine ganz fatale Wirkung, weil dann werden mehr Frauen vor der Frage stehen, machen wir jetzt eine Fruchtwasseruntersuchung oder gehen wir gleich in die Konfliktberatung? Und das befürchten auch die Ärztinnen und Ärzte, dass dann die Frauen in Panik innerhalb der ersten 12 Wochen einen Abbruch erwägen, möglicherweise sogar ohne invasive Abklärung.
Also ja, im Grunde höre ich jetzt erstmal daraus, dass Sie fürchten, dass aus dem einzelnen Sonderfall dann doch der Regelfall werden könnte.
Es sind verschiedene Aspekte. Der Test liefert keine Diagnose. Das ist ein Suchtest, wo man herausfinden kann, ob das Kind mit einer Wahrscheinlichkeit Down-Syndrom hat oder nicht. Wenn ein auffälliges Testergebnis vorhanden ist, dann muss dieses invasiv abgeklärt werden, weil es keine Diagnose ist. Also das heißt, dieser Test erspart den Frauen nicht die Fruchtwasseruntersuchung, was ja immer so versprochen wird.
Aber mit dieser Bewertung, Frau Heinkel, stehen natürlich die Eltern auch so ein bisschen im Regen. Einerseits wird ihnen angeboten, naja, dieser Bluttest gibt irgendwie auf jeden Fall eine Aussage, aber was machen wir jetzt damit?
Genau.
Und ich höre dann bei Ihnen heraus, also dann eher die Finger davon lassen. Oder was wäre dann Ihre Empfehlung?
Ich wünschte mir, dass vor der Nutzung dieses Bluttests eine ganz ausführliche Beratung stattfinden kann, wo die werdenden Eltern erfahren können, was ist die Chance dieses Tests, was sind die Grenzen dieses Tests und was tun wir dann, wenn es ein auffälliges Testergebnis gibt. Dieser Test, damit sind die Eltern in einer unsäglichen Situation. Sie müssen nämlich entscheiden über ihr Kind, das sie sich gewünscht haben. In der Regel, wir reden ja hier über Wunschkinder. Und die Fortsetzung oder der Abbruch der Schwangerschaft.
Ja, die Problematik ist natürlich auch die Sie schon angesprochen haben, wenn es so schwierig ist, auch Unterstützung zu bekommen bei der Versorgung der Kinder, bei der Betreuung, dass man Kämpfe führen muss mit der Krankenkasse, ob man jetzt sozusagen noch eine Windel bekommt oder nicht. Also dann werden natürlich in dieser Situation Eltern auch sehr skeptisch sein.
Die Eltern sind in einer ganz schwierigen Situation. Sie erleben, dass es normal ist, nach Besonderheiten beim Kind zu suchen. Da gibt es eine Vielzahl von Untersuchungsverfahren und alle machen das. Und diese Normalität hat schon sowas wie eine Norm. Und es gibt sowas wie einen sehr subtilen sozialen Erwartungsdruck, dass die Eltern auch alles das, was es gibt, und dann noch diesen harmlosen Test und dann noch ganz früh in der Schwangerschaft auch nutzen. Das ist so die eine Seite.
Ja, und am Ende könnte es vielleicht heißen, selber schuld, wenn sie die ganzen Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch genommen haben.
Ja, das ist die Befürchtung, dass dann die Verantwortung sozusagen bei dem einzelnen Paar bleibt, das entweder nicht alles gemacht hat oder das dann die falsche Entscheidung getroffen hat und doch dieses Kind kriegt. Und die Eltern mit Kindern mit Behinderung, die werden immer noch gefragt, habt ihr es denn nicht gewusst? Habt ihr denn nicht getestet? Das ist unglaublich, aber auch im Zeitalter der ganzen Inklusionsdebatten, damit werden fast alle Eltern konfrontiert.
Ja, man kann sich vorstellen, dass dann die von Trisomie 21 betroffen sind, sowas natürlich gar nicht gern hören.
Nee, sie empfinden das als eine Infragestellung ihrer Existenz und als eine Abwertung ihres Lebens. Und da gibt es auch in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von ganz fitten Aktivisten, die auf den Kundgebungen auch sich äußern. Ihr sollt mit uns leben als Normale und nicht alles daran setzen, das auszusondern, was wir sind. Das kann ja eigentlich nicht unser Wunsch und Wille sein als ein Land, das die Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat.
Bluttest zu Trisomie 21, bald Kassenleistung. Was das bedeuten könnte, darüber habe ich mit Claudia Heinkel von der Diakonie Württemberg gesprochen. Diagnose Down-Syndrom. Da sind viele werdende Eltern erst einmal geschockt, denn viele wissen eigentlich nicht, was das konkret bedeutet. Betroffene wiederum sind oft genervt, wütend oder traurig, dass ihnen so gar nichts von der Gesellschaft zugetraut wird. Schon gar keine richtige Arbeit. Dabei ist längst klar, dass Menschen mit Trisomie 21 mehr können. Im Touchdown 21 Institut in Lohmar arbeiten und forschen knapp 20 Menschen, rund die Hälfte davon mit Down-Syndrom. Stefan Kern hat sich angeschaut, was das konkret bedeutet.
Nathalie Dedreux ist 22 Jahre alt. Sie lebt in Köln und sie hat das Down-Syndrom. Sie sieht sich als ganz normale junge Frau.
Ja, was man auf jeden Fall wissen soll, das Down-Syndrom ist halt keine Krankheit, es ist was Besonderes. Und ich finde das wichtig, dass wir gesehen werden.
Nathalie Dedreux lebt selbstbestimmt in einer Wohngemeinschaft und arbeitet als Bloggerin und Journalistin für ein Magazin, in dem Menschen mit Down-Syndrom über Themen aus allen Lebensbereichen schreiben. Außerdem arbeitet sie regelmäßig im Forschungsinstitut Touchdown 21 in Lohmar. Der Job gefällt ihr.
Oft ist es halt so, es wurde gesagt, Menschen mit Down-Syndrom können nicht lesen und nicht schreiben, aber es stimmt halt nicht. Wir sind erwachsene Menschen mit Down-Syndrom, die das halt alles können.
Gegründet hat das Touchdown-Institut vor 6 Jahren die Journalistin und Dolmetscherin Anne Leichtfuß. Dort sammeln die Mitarbeitenden Informationen zum Thema Leben mit Down-Syndrom und veröffentlichen sie.
Das Ziel ist, ein zeitgemäßes Bild vom Leben mit Down-Syndrom zu vermitteln. Wie sieht es heute aus? Wie können Menschen mit Down-Syndrom selbstbestimmt leben und teilhaben?
Daran arbeiten rund 20 Menschen, über die Hälfte von ihnen mit, die andere ohne Down-Syndrom auf Augenhöhe zusammen. Eine so gleichberechtigte Zusammenarbeit, sagt Anne Leichtfuß, sei immer noch selten.
Es ist so, dass ganz viele Jahrzehnte lang in Deutschland man glaubte, dass Menschen mit Down-Syndrom entweder bei ihren Eltern wohnen müssen oder im Wohnheim und dass sie nur in der Werkstatt arbeiten können. Das war eigentlich ein ziemlich vorgezeichneter Weg. Das war viele Jahrzehnte so. Und Menschen mit Down-Syndrom können ganz viele verschiedene Jobs machen.
Nathalie Dedreux kennt in ihrem Umfeld Menschen mit Down-Syndrom, die als Kellner oder Hausmeister angestellt sind oder in einer Dialysepraxis arbeiten. Aber es sei nicht einfach, diese Jobs zu bekommen, sagt Nathalie aufgebracht.
Wir Menschen mit Down-Syndrom haben hier ein Recht darauf zu arbeiten. Wir wollen aus der Werkstatt raus und auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Und dass man auch noch einen Mindestlohn kriegt, was wir halt nicht kriegen.
Menschen mit Down-Syndrom können bei der Arbeit eine echte Hilfe und Bereicherung sein, weiß Anne Leichtfuß. Sie bräuchten dabei aber auch eine Assistenz. Entsprechend ausgebildete Profis seien aber schwer zu finden. Die Gesetzeslage sei veraltet und es gäbe auch keinen Rechtsanspruch auf eine solche Arbeitsassistenz. Dennoch finden manche Menschen mit Down-Syndrom einen Job. Zum Beispiel Annalisa Plettenberg aus Troisdorf.
Ich arbeite erster Arbeitsmarkt in Siebburg in Kallendown in der Wäschepflege. In mein Kinderhaus.
Außerdem arbeitet sie gelegentlich als Museumsführerin, ihre größte Leidenschaft. Begeistert erzählt sie von den Themen verschiedener Ausstellungen, die sie schon begleitet hat, zum Beispiel über ihr eigenes Forschungsinstitut.
Da habe ich einmal die Touchdown gemacht, Kirchner habe ich gemacht und dann habe ich die Goethe aus Weimar und dann habe ich den Beethoven geführt und dann habe ich den Max Klinger geführt.
Auch Annalisa Plettenberg würde sich wünschen, dass man Menschen mit Down-Syndrom mehr zutraut. Ihre Botschaft?
Dass wir klug sind. Das sollen wir anderen Menschen wissen.